Herzlich willkommen zum Podcast Transfer Talks – Klimaschutz jugendgerecht gestalten. Wir, die Arbeitsstelle für eigenständige Jugendpolitik, sind ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe und wollen jugendpolitische Diskussionen befördern. Dazu veranstalten wir Denkwerkstätten zu verschiedenen Politikfeldern, die Einfluss auf das Leben junger Menschen haben. Zuletzt hat uns das Thema Jugendbeteiligung an der Klimaschutzpolitik vor Ort beschäftigt. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit verschiedenen ExpertInnen aus der Jugend- und Klimaschutzpolitik, um mehr über die Umsetzung von Jugendbeteiligung in Klimaschutzfragen zu erfahren. Dabei beleuchten wir viele Perspektiven aus Praxis, Wissenschaft und Politik. Wir wünschen viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zur 5. Folge der Transfer-Talks Klimaschutz jugendgerecht gestalten von jugendgerecht.de. Mein Name ist Heidi Schulze, ich bin Projektkoordinatorin bei der Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik und ich werde heute die Folge moderieren. Wir sprechen heute über die wissenschaftliche Perspektive auf kommunalen Klimaschutz und Jugendbeteiligung und da auch insbesondere über Jugendengagement. Und ich begrüße herzlich meine Gesprächspartnerin Larissa Donkes. Sie ist Fachgebietsleiterin für Klimaschutz und transformative Bildung beim Unabhängigen Institut für Umweltfragen. Guten Tag, Frau Donkes.
Guten Tag, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann. Herzlichen Dank.
Ja, willkommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen, auch Ihre Arbeit kurz vorstellen und besonders dann auch nochmal den praktischen und wissenschaftlichen Teil oder Schwerpunkt auch benennen.
Ja, gerne. Genau, mein Name ist Larissa Donkes. Ich arbeite seit 2018 am UFU, also kurz UFU für das Unabhängige Institut für Umweltfragen. Ich bin in Berlin, wir haben auch ein kleines Büro in Halle. Und wir sind ein Institut mit rund 45 Mitarbeitenden, das sehr praxisnah und angewandt wissenschaftlich arbeitet im Bereich der sozial-ökologischen Forschung, auch des Umweltrechts. Und wir aber auch sehr viele ganz praktische Bildungsangebote im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung konzipieren und durchführen. Und ich selbst leite eben eins unserer insgesamt 4 Fachgebiete. Und in diesem Fachgebiet, was gerade schon genannt wurde, Klimaschutz und transformative Bildung, sind wir 10 Personen und beschäftigen uns eben ja mit ganz vielen Fragen rund um Bildung und Klimaschutz. Und meine Arbeitsschwerpunkte liegen dabei eben an der Schnittstelle von Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeitsengagement und eben auch formeller und informeller Beteiligung der Zivilgesellschaft in Umweltfragen und vor allem da im Bereich der Jugendbeteiligung, das heißt der Partizipation junger Menschen zu Nachhaltigkeitsfragen.
Danke für den Überblick. Besonders interessiert Sie ja gerade das Thema, wie Jugendliche und junge Erwachsene an Nachhaltigkeitsthemen beteiligt werden können und auch insbesondere für diese Themen nochmal speziell erreicht werden können. Können Sie uns da schon zu den zentralen Erkenntnissen was erzählen?
Ja, genau. Also das ist eine Frage, die uns eben umtreibt, mit der ich mich vor allem gerade auch zusammen mit meiner Kollegin Alina Beigang und gemeinsam mit weiteren Kolleginnen von anderen Instituten viel beschäftige. Und wir tun das aktuell im Rahmen eines Forschungsprojektes, das vom Bundesumweltministerium, also dem BMUV und dem Umweltbundesamt, dem UBA, beauftragt und gefördert ist. Und zusammen mit unseren Projektpartnerinnen von anderen Instituten, das ist von ICO, die Dialoggestalter, vom Institut ConPolicy und dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung Mainz, dem ISM, möchten wir eben mehr darüber hinaus herausfinden, wie junge Menschen, deren Interessen vermeintlich zumindest nicht so sehr im Nachhaltigkeitsbereich liegen, die sich zumindest augenscheinlich eben weniger engagieren, wie die erreicht und motiviert und auch beteiligt werden können. Und da kann ich gerne ein bisschen zu erzählen. Und mir ist aber vor allem auch erstmal wichtig zu sagen, bei uns jetzt hier in diesem Forschungsprojekt liegt der Fokus nicht so sehr oder nicht die Beschränkung auf der formellen klimapolitischen Beteiligung in den Prozessen. Also das heißt, es geht jetzt nicht primär darum, die Frage, wie etwa junge Menschen von Politik und Verwaltung beteiligt werden sollten, wenn es zum Beispiel in der Kommune um ein lokales Klimaschutzkonzept geht, sondern wir schauen da breiter drauf. Also wir fassen diesen Begriff von Beteiligung, von Partizipation und Engagement breiter und stellen uns auch noch ein bisschen grundsätzlicher die Frage, wie da eine Ansprache, ein Zugang und eine Motivation erfolgen kann. Weil das ist dann eben auch auf politischer Ebene wiederum im Interesse des BMUV und dem UBA, das genau herauszufinden, um eben dann zu sehen, gut, wie können wir agieren und auch unterstützen da von politischer Ebene aus. Und ich möchte einmal kurz so ein bisschen erklären, wie wir da genau vorgehen, was wir machen, um das einordnen zu können, ja, welche Ergebnisse wir da jetzt vielleicht bisher schon haben, weil wir stehen noch relativ am Anfang. Also das eine ist, dass unsere Kolleginnen vom Institut ConPolicy eine sogenannte quantitative Sekundäranalyse gemacht haben, um eben diese Zielgruppe, die ich ja gerade beschrieben habe, genauer zu untersuchen. Und da sind wir natürlich nicht die Ersten, die auf junge Menschen ihre Meinung und die Themen Engagement und Verhalten schauen. Da gibt es diverse etablierte, auch wiederkehrende Erhebungen, Befragungen, Untersuchungen. Das werden manche vielleicht kennen, zum Beispiel die Studie Zukunft Jugendfragen. Und die haben sich unsere Kolleginnen eben vorgenommen und diese Gruppe der jungen Menschen aus diesem Datensatz herausgefiltert, die da eben angeben oder zeigen durch die Antworten, dass sie zu Nachhaltigkeitsthemen nicht so engagiert und nicht so interessiert sind. So, das heißt, das ist das eine, da können wir jetzt genauer drauf schauen und schon mal gewisse Erkenntnisse draus ziehen. Und das Zweite, was wir gerade machen, wo wir gerade mittendrin stecken, das ist, dass wir erstmal in einem längeren Prozess schon vorher mit unterschiedlichen Veranstaltungen ganz unterschiedliche Akteuren aus den Bereichen Jugendverbandsarbeit und eben offene Kinder- und Jugendarbeit zusammengebracht haben. Und das nicht nur aus dem Nachhaltigkeitsspektrum, sondern ganz bewusst von schon halt naturfreunde Jugend, Bundjugend und solchen, aber über andere wie das Deutsche Jugendrotkreuz oder die Sportjugend bis hin zu jungen buddhistischen Union oder einem islamischen Wohlfahrtsverband, der mit jungen Menschen arbeitet. Die haben wir zusammengebracht. Da haben sich jetzt einige Institutionen, auch Einzelpersonen gefunden und Ideen ausgearbeitet für jeweils ein circa einjähriges kleines Kooperationsprojekt. Das haben sie halt entwickelt, genau mit dem Ziel, jetzt junge Menschen zu erreichen, zu beteiligen, die bisher nicht so engagiert waren. Und das nennen wir jetzt Modellprojekte und diese Modellprojekte fördern, begleiten wir als UFU zusammen mit ICO, Dialoggestaltern, jetzt sehr eng und werten das eben anschließend mit ConPolicy zusammen aus. Also gucken, wie sieht's aus, konnten die Ziele erreicht werden, was hat geklappt, was nicht so gut vielleicht. Und die Ergebnisse stehen also noch aus, das werden wir ganz genau erst in circa einem Jahr sehen. Aber wir haben da schon erste Erkenntnisse und natürlich auch viele Erkenntnisse eben aus der Sekundäranalyse und unserem bisherigen Arbeiten. Und ich glaube, so ein ganz wichtiger, zentraler Punkt, den man sich natürlich immer erstmal bewusst machen muss, ist, dass es nicht die eine homogene Gruppe von vermeintlich nicht engagierten oder wenig engagierten jungen Menschen gibt. Wie meistens ist da die Realität natürlich komplexer, da muss man differenzierter draufschauen, weil natürlich die Gründe, warum jetzt junge Menschen sich nicht engagieren oder weniger einbringen oder bei konkreten Beteiligungsangeboten jetzt zum Beispiel von einer Kommune nicht so dabei sind, eben ganz unterschiedlich sind. Und da ist es auch wichtig, deutlich zu machen, dass auch in Deutschland viele junge Menschen unter so prekären Lebensbedingungen leben, dass sie erstmal ganz andere Sorgen haben, als sich jetzt explizit mit Umweltthemen irgendwie zu beschäftigen oder sich da einzubringen, zum Beispiel zu einem runden Tisch der Stadt zu gehen oder im Jugendparlament aktiv zu werden oder Ähnliches. Und gleichzeitig, das haben wir aber auch viel diskutiert, jetzt immer so in unserer Forschung, natürlich was wir dabei auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass wenn wir auf den sogenannten ökologischen Fußabdruck schauen, also die Auswirkungen, die wir haben mit unserem Lebensstil etc., dass da wiederum viele dieser jungen Menschen einfach durch ihre begrenzten Möglichkeiten oft vergleichsweise zum Beispiel gar nicht viel CO2 ausstoßen zum Klimawandel beitragen, weil sie es eben gar nicht können, ständig Auto zu fahren oder am Wochenende zum Shopping sogar irgendwo hinzufliegen oder so, jetzt mal ganz plakativ dargestellt. Und es ist halt ganz spannend, wenn wir jetzt auf diese Sekundäranalyse schauen und da mal gucken, was sind denn so Charakteristika oder Merkmale, um dann eben daraus abzuleiten, wie diese Personen vielleicht erreicht werden könnten oder was man ja bei der Ansprache beachten sollte. Und da ist aber auch wichtig zu sagen, jetzt bei diesen Ergebnissen, das basiert jetzt auf dieser Jugendstudie von 2021. Die wird gerade nochmal auf Grundlage der neuen Studie von 2023 wird das auch nochmal überarbeitet. Aber wir sehen halt schon Tendenzen, die zum Beispiel zeigen, dass die jungen Menschen, die nicht so engagiert und aktiv sind, oft eher jünger sind, noch bei den Eltern wohnen, dass sie viel über Social Media, insbesondere auch YouTube, Instagram und Messenger-Dienste kommunizieren, gerade Videos sehr ansprechend finden. Bei den Themen sieht man, ja, dass es viel um Themen von Entertainment, Gaming, Sport, auch Kultur und Musik geht, sie da viel unterwegs sind. So im täglichen Leben scheinen Sportvereine häufig so ein Anlaufpunkt zu sein, mehr als jetzt zum Beispiel Feuerwehr, Notfallhilfe oder kreative Vereine. Also das waren alles so Kategorien der Abfrage, ne, in diesen Studien. Und für sie eben in Bezug auf Gesellschaft so Themen wie Gesundheit, Bildungssystem, Gerechtigkeit ziemlich im Vordergrund stehen und sie aber eher zustimmen, dass sie Politik nicht so sehr interessiert. So. Das sind halt schon mal so Merkmale, aus denen wir jetzt natürlich Gewisses ableiten können. Und wir haben auch eine große Veranstaltung gemacht, ein sogenanntes Engagementforum, wo wir eben mit den Akteuren, die jetzt in die Kooperationsprojekte gegangen sind, schon ganz viel zu der Frage auch diskutiert haben und herausgearbeitet haben, was denn aber Wege der Ansprache sein könnten oder was beachtet werden muss. Und da will ich gerade einfach nochmal so ein paar Zentrale nennen, so zum Abschluss zu der Frage. Das eine ist natürlich so bei der Ansprache, es wirklich so persönlich wie möglich zu machen und auch eine gut verständliche gemeinsame Sprache zu finden. Es war irgendwie, wir waren uns da alle recht einig, so aus den Erfahrungen heraus, also auch von den Akteuren, die da waren, die gesagt haben, naja, diesen Begriff Nachhaltigkeit, den sollten wir eigentlich erstmal direkt streichen. Das ist für viele schon abschreckend, manchmal sogar mittlerweile ein Reizwort, sondern diese Begrifflichkeiten sozusagen aufzudröseln, runterzubrechen auf das, worum es eigentlich geht, sei es jetzt Mobilität, Reisen oder Sport. Das heißt, das greifbar zu machen, ne, da Andockpunkte zu finden, so zur eigenen Lebensrealität, wo Jugendliche eben auch was mit verbinden können. Ganz wichtig ist, dass auch dabei immer Spaß mit im Vordergrund stehen sollte, es nicht irgendwie zu ernst, zu trocken wird. Dass es viel um Gemeinschaftserlebnisse geht, dass man das nicht außer Acht lassen sollte. Und letztlich auch bei den Formaten, wo ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen will, aber es auch ganz vielfältige Formate natürlich braucht, je nach den jungen Menschen, mit denen ich da zusammenarbeiten möchte, denen ich Angebote machen möchte. Und auch dieser Peer-to-Peer-Ansatz eine ganz große Rolle spielt. Peer-to-Peer bedeutet, ne, die eigene Peer-Group sind die Menschen im gleichen Alter oder mit gleichen Interessen. Und da gucken natürlich junge Menschen viel auf andere junge Menschen. Da haben wir im Zweifelsfall als Erwachsene auch nicht viel zu sagen. Und da lernt es sich auch ganz anders eben Peer-to-Peer. Ja, das vielleicht erstmal so als Einblicke schon. Und das versuchen wir eben jetzt in den Modellprojekten, ne, ganz bewusst auch zu beachten, zu erproben und dann auszuwerten.
Ja, danke. Also es ist schon deutlich geworden, dass natürlich nicht nur das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehr komplex ist, sondern natürlich auch die Bedürfnisse von Jugendlichen, sich zu dem Thema zu engagieren, zu informieren. Mich würde nochmal konkret interessieren, was jetzt bei den ersten Umfragen auch da rausgekommen ist, wo Jugendliche eigentlich auch die Kommune sehen, also was die Erwartungen an kommunalen Raum vor Ort sind, wo beteiligt werden sollte, wo tatsächlich dann auch die Frage ist, können die Akteure vor Ort dann auch die Macht abgeben und Jugendliche beteiligen in dem Sinne, dass sich etwas verändert in ihrem Interesse?
Also wir haben jetzt bisher unseren Dialogen und dem, was wir gemacht haben, nicht so ganz explizit die Frage gestellt, ne, ja, welche Themen oder so sie jetzt erwarten. Aber es werden halt einige so grundsätzliche Punkte ganz deutlich. Und wir als UFU sammeln auch gerade viele weitere Erfahrungen noch in einem anderen Projekt, in dem wir als UFU arbeiten zum Thema Jugendbeteiligung und Engagement junger Menschen im Kontext eines nachhaltigen Strukturwandels, das heißt in ehemaligen oder bald ehemaligen Kohleabbauregionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Zusammen arbeiten wir da mit der Bundjugend jetzt seit fast 2 Jahren schon dran, eben auch gefördert durch das Bundesumweltministerium im Förderprogramm Comona. Und wir sehen da eben auch die kommunale Ebene, ne? Die ist natürlich eine ganz entscheidende. Denn das ist die Ebene, die für mich als Mensch und natürlich auch als junger Mensch irgendwie greifbar ist, wo ich lebe, wo ich eben gegebenenfalls mitgestalten möchte, weil ich dort ja im besten Fall dann auch die Auswirkungen merke. Ne? Das ist immer dieses Stichwort so Selbstwirksamkeit. Ich kann da Selbstwirksamkeitserfahrungen machen im Optimalfall. Und das heißt, ich engagiere mich zu Dingen und Themen, die mich betreffen, die ich irgendwie verstehe, wo ich das Gefühl habe, da kann ich was bewegen. Also ich sage mal, wenn mir zum Beispiel wichtig ist, dass ich mit meinem Rad sicher und im Zweifelsfall eben auch klimafreundlich zur Schule komme und mich da dann zum Beispiel Jugendrat der Stadt oder einer organisierten Zukunftskonferenz dafür einsetze und dann auch sehe, da kann ich was verändern, ist das natürlich ein wichtiges Schlüsselerlebnis. Und dafür ist es eben wichtig und auch ein Stück weit die Erwartung dann junger Menschen, dass es überhaupt damit anfängt, dass Kommunen, kommunale Vertreterinnen, die Entscheidungsträgerinnen vor Ort sich überhaupt diese Frage stellen und sich damit beschäftigen, was junge Menschen eigentlich gerade bewegt. Ja, und diese Frage auch an die jungen Menschen stellen und dann beachten. So, welche Themenbereiche gibt es, in denen man sich mit jungen Menschen an einen Tisch setzen muss, ne? Stichwort wieder Lebensrealität und nicht top-down eben Themen vorgibt. Und vor allem ist es dabei auch das Zentrale, überhaupt erstmal jungen Menschen eben ernst zu nehmen dann da in ihren Bedarfen, in ihren Themen und dann in einem gewissen Rahmen eben, der sinnvoll, der machbar ist, der auch nicht überfordert, auch Gestaltungs- und Entscheidungsmacht, ne, gegebenenfalls abzugeben, zu übertragen und eben nicht nur eine Alibi-Beteiligung zu machen. Weil ich glaube, das merken junge Menschen sehr schnell, wenn es da eher um Schein und Dekoration sozusagen geht, als um eine ernst gemeinte Einbindung. Und da gibt es ja zum Glück auch mittlerweile einige gute Beispiele, wie das in Kommunen vor Ort gelingen kann. Ich glaube, darüber wurde auch schon in manchen anderen Podcast-Folgen berichtet. Und da dürfen sich auch mehr Kommunen abschauen und nachmachen, würde ich sagen.
Ja, aber nochmal ganz konkret zu den Akteuren, die da involviert sein müssen. Also in der eigenständigen Jugendpolitik und auch in der Umsetzung auf kommunaler Ebene ist ja das Credo, dass viele Fachbereiche auch zusammenwirken müssen, um dann letztlich auch jugendpolitisch zu agieren. Also wen sehen Sie da in einer zentralen Rolle bei der Gestaltung von Klimapolitik mit jungen Menschen vor Ort? Also wer muss unbedingt im Boot sein?
Ja, wenn wir auf die Akteurinnen schauen, denke ich auch, da spielen sicherlich einige verschiedene Akteure eine wichtige Rolle, weil es ist einfach ein komplexer Prozess sowas, der lässt sich auch meistens am besten in Zusammenarbeit gestalten. Und wenn wir jetzt bei der kommunalen Ebene einfach mal bleiben, sind es eben definitiv zum einen die Verantwortlichen auf politischer Verwaltungsebene. Und da würde ich auch sagen, ist das eigentlich eine, nennen wir es mal, ressortübergreifende Angelegenheit. Also es geht nicht nur um ein Thema, einen Fachbereich, weil letztlich Klima- oder auch Nachhaltigkeitspolitik in so viele Bereiche reinwirkt. Und gerade in den Bundesländern, wo Jugendbeteiligung ja gesetzlich vorgeschrieben ist, sind es eben die politischen Vertreterinnen, die erstmal dazu angehalten sind, diese Paragraphen jetzt auch mit Leben zu füllen und die Prozesse zu gestalten. Sie sind meistens ganz gut beraten darin, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie sich da weitere Expertise dazu holen. Zum einen, finde ich, sind das erstmal die jungen Menschen selbst, die im besten Fall auch an der Ausgestaltung der Prozesse mitwirken dürfen. Und außerdem ist es auch ratsam, sich, ich sag mal, für diese Rahmenorganisation und Moderation auch da erfahrene Expertinnen dazu zu holen. Ne? Zum Beispiel aus Verbänden oder Instituten, letztlich auch wie wir als UFU, die einfach Prozessgestaltung mit unterstützen und da auch eine gewisse neutrale Position haben, ne? Und dann eben moderieren können. Und letztlich auch gegebenenfalls wissenschaftliche Akteure können da eine Rolle spielen. Mal wenn es zum Beispiel darum geht, auch zu Themen, zu einzelnen Aspekten, ich sage jetzt mal wie klimafreundlicher Mobilität oder so, wenn das auf der Agenda steht, bei einer Veranstaltung Thema ist, da auch einen kleinen Input zu geben, eine Wissensbasis zu schaffen. Also so sind das meiner Meinung nach ganz unterschiedliche AkteurInnen.
Ja, danke. Also das Modellprojekt wird ja dann auch sicherlich noch ein bisschen was zu publizieren, welche ganz konkreten Gelingensbedingungen es auch für so einen idealen Prozessverlauf geben kann, wie die Jugendlichen involviert werden können. Es ist ja noch nicht abgeschlossen, auch die Analyse, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir trotzdem einen kleinen Einblick auch schon in die Handlungsempfehlungen für den politischen Raum erhalten können hier in unserem Podcast.
Ja, genau. Ich kann da auf jeden Fall schon kleine Einblicke geben, weil es ist ja jetzt auch nicht das erste Vorhaben, was sich generell mit diesem Thema beschäftigt. Und es gibt natürlich auch einfach sehr viele schon so Veröffentlichungen überhaupt zu Grundregeln, Qualitätsstandards von guter Jugendbeteiligung, die wir auch sicherlich nochmal in den Shownotes dann weitergeben können. Da werde ich jetzt nicht auf alle Details so eingehen, aber wenn wir mit jungen Menschen zusammen Klima- und Umweltpolitik gestalten wollen, dann sollten wir halt auf ein paar Punkte auf jeden Fall besonders Wert legen. Ich denke, erstmal, was ganz wichtig ist, sich auch vorab erstmal bewusst zu machen, ist, es gibt leider jetzt nicht so die eine Blaupause, ne, die eine Gebrauchsanweisung, wie wir einen guten Beteiligungsprozess durchführen können. Ich finde, das ist sehr anschaulich beschrieben, zum Beispiel in diesem sogenannten Klaviermodell der Beteiligungsintensität, das das Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg veröffentlicht hat. Das heißt, ich muss mir nämlich vorher überlegen und auch transparent machen, worum geht es mir eigentlich, wie stark kann und soll hier die Beteiligung sein an dieser Stelle? Man hat früher oft von dieser Beteiligungsleiter gesprochen. Das war so ein Modell, wo man gesagt hat, müssen eigentlich die Leiter hochklettern, ne, und ganz oben ankommen. Und auf der obersten Stufe sozusagen der Leiter ist ganz viel Gestaltungsmacht und Entscheidungsmacht abgegeben. Aber das ist vielleicht gar nicht immer der Fall. Also das heißt, wir müssen uns überlegen, sollen junge Menschen einfach hier ihre Meinung äußern, Feedback geben in einem Prozess oder können sie aktiv und auch schon sehr früh in einem Planungsprozess mitwirken? Oder geht es darum, dass sie wirklich auch Entscheidungen treffen können? Und nach diesem Klaviermodell ist es im besten Fall in der Kommune so, dass da auch ganz unterschiedliche Ebenen bedient werden. Ja, das heißt, wie auf einem Klavier werden halt verschiedene Tasten angeschlagen. Es entsteht eben so ein schönes Gesamtwerk. Und für den Prozess muss ich dann eben auf unterschiedliche Dinge achten, je nachdem, wo ich dahin möchte. Und auch da vielleicht der Verweis auf eine von vielen Veröffentlichungen, gibt es das Papier Kriterien guter Jugendbeteiligung in der Umweltpolitik. Das hat das Institut für Partizipation und Kommunalberatung und die Leuphana-Universität Lüneburg herausgegeben. Und da sehen wir eben, es gibt, ne, ganz klar, und da werden wir an vielen Stellen sicherlich auch drauf kommen, einfach prozessbezogene Qualitätskriterien. Ne, ich muss erstmal diese Zugänge schaffen. Bei den Teilnehmern, die ich einlade, sollte eine große Diversität da sein. Es sollten eben Hürden abgebaut werden, überhaupt teilnehmen zu können. Es ist wichtig, dass ich gut informiere, zielgruppengerecht kommuniziere. Sowohl über den Prozess und den Ablauf, was da passieren soll, als eben auch vor Ort dann eine Wissensbasis zu schaffen, zu informieren. Dann sollte einfach eine Anerkennungskultur geschaffen werden, ne? Wertschätzung vor Ort. dann bei den Prozessen der Methode sollte es eben eine Vielfalt geben, je nachdem, mit wem ich da zusammen bin, auch begleitende Öffentlichkeitsarbeit, dass einfach deutlich wird, was passiert da. Und das hat ja auch wieder mit Wertschätzung zu tun, ne? Zu sagen, was entwickeln junge Menschen hier und das zu dokumentieren und auch zu evaluieren. Und ja, vielleicht noch so ein Punkt, der eher auf einer übergeordneten Ebene liegt, den ich auch nochmal gerade nennen möchte, was mir einfach auch wichtig ist, so politischer Ebene, ist ja übergeordnet gerade die Jugendstrategie der Bundesregierung, die, denke ich, auch ein wichtiger Hebel ist, wenn wir auf Politik gucken. Ich finde, da gilt es jetzt, den Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung wirklich gut auszuarbeiten, damit Leben zu füllen. Ja, das wären so Punkte, die auf jeden Fall auch Beteiligung dann im besten Fall stärken.
Ja, also wir sind in jedem Fall auch gespannt auf die Abschlusspublikation und was daraus dann politisch folgen kann, muss wahrscheinlich auch dann auch nochmal auf einer anderen Bühne diskutiert werden mit den Verantwortlichen. Ich würde abschließend doch nochmal auf die Frage der Stärkung der Partizipation ganz konkret Klimaschutzbereich kommen. Gibt es, also sehen Sie eine Möglichkeit, da auch eine Verankerung hinzubekommen über zum Beispiel Ausschreibungen für Förderprogramme oder Ähnliches, dass Jugendliche dort dann auch verpflichtend einbezogen werden müssen, kommunalen Raum?
Ja, ich habe so beim drüber nachdenken auch nochmal gedacht, was mir wichtig ist, so einen Blick zu haben, ist, dass es natürlich auf der einen Seite, ne, wir haben die formellen Beteiligungsprozesse und Formate, aber eben auch informellere, offene Formate bis hin zu, sagen wir, auch Protestformen, wo einfach junge Menschen ja sich so einbringen, beteiligen, ein Stück weit auch Druck aufbauen und einfach auf Veränderung drängen. Und das ist erstmal, finde ich, was ganz Zentrales, wenn wir uns fragen, so wie können wir auch Partizipation, Beteiligung stärken und letztlich auch verankern, dass erstmal auch Raum für all diese Formate da sein muss. Ja, weil die eine Person fühlt sich eben im kommunalen Jugendparlament richtig am Platz. Die andere ist vielleicht in einem Jugendverband aktiv, hat damit auch, ne, politischen Einfluss, engagiert sich, hat eine Wirkung auf politische Ebene. Der nächste setzt aber vielleicht erstmal auf der persönlichen Ebene an, guckt, wie komme ich hier klimaneutral von A nach B oder wie sind meine Konsumentscheidungen und geht dann erst irgendwann auf so eine politischere Ebene damit. So, und das zu ermöglichen, zu fördern, wertzuschätzen, finde ich, ist erstmal was ganz Grundlegendes und Zentrales. Und wenn wir dann schauen, wie können wir es auch längerfristig verankern und stärken, Partizipation und Beteiligung, dann sind wir eben ja bei sogenannten strukturbezogenen Qualitätsstandards, ne? Weil dann sind wir bei den Rahmenbedingungen, bei den Strukturen, die einfach gefördert und ausgebaut werden müssen. Und ja, auf kommunaler Ebene kann das zum Beispiel heißen, angefangen auch, dass es Ansprechpersonen gibt, ne? Verantwortliche gibt für Jugendbeteiligung. Zum Beispiel standen wir in den letzten Monaten als UFU durch unsere Aktivitäten auch in engerem Austausch mit dem Landkreis Leipzig. Und dort gibt es beispielsweise im Jugendamt ansässig einen Koordinator für die landkreisweite Jugendbeteiligung, ne, und so, solche Personen allein schon, die können sehr wichtig sein, um Prozesse eben langfristig zu gestalten. Zu der Bereitstellung von solchen Ressourcen gehört eben natürlich auch die finanzielle Ausstattung. Also gute Beteiligung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das sind natürlich also Punkte, wenn es um Verankerung und Langfristigkeit geht, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich finde aber auch mit Blick auf das, was ich am Anfang gesagt habe, eben auch die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, Verbände, Initiativen, die eben so eng mit jungen Menschen auch zusammenarbeiten und sich einsetzen, auch die zu stärken, auch finanziell. Klar, da kommen wieder Förderprogramme ins Spiel und. Ja, weil Sie gerade sagten, verpflichtende Beteiligung, das finde ich, muss man sich auch immer bewusst machen. Wir haben halt die große Freiheit und das Schöne, wir haben eine Freiheit zur Beteiligung, wir haben ein Recht auch darauf, es ist gesetzlich verankert, also bei der generellen Öffentlichkeitsbeteiligung sowieso, auch bei der Jugendbeteiligung ist es in fast allen Bundesländern mittlerweile verankert. Aber es gibt eben auch ein Recht auf Nichtbeteiligung. Und ich finde, auch das müssen wir akzeptieren. Manche junge Menschen wollen sich vielleicht nicht einbringen oder können es aus verschiedensten Gründen eben nicht. Aber es ist sozusagen, wir sind alle gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass ganz viele junge Leute Lust kriegen und die Möglichkeit kriegen, sich einzubringen. Und ich glaube, gerade jetzt auch mit Blick so auf die Wahlergebnisse, sei es jetzt in Sachsen, Thüringen, mit Ausblick auf Brandenburg oder mal gar die Bundeswahl im nächsten Jahr, sollten wir einfach alle dafür kämpfen, dass die Themen rund um Klimapolitik, Beteiligung da nicht hinten runterfallen, sondern ja, wir die gemeinsam stärken und ausbauen.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde das gleich auch so ein bisschen als Schlusswort nehmen oder einführen und auch nochmal unterstreichen, was Sie vorhin gesagt haben, dass natürlich eine Sensibilisierung junger Menschen fürs Nachhaltigkeitsthema oder auch ein eigenes Engagement dazu auch auf unterschiedlichen Ebenen forciert werden kann, unterstützt werden kann und dass da ganz zentral ist eben auch dieses Wissen über die eigenen Rechte und die Barrieren abzubauen, die Zugangsbarrieren und vor allen Dingen ja auch so ein gewisses Empowerment zuzulassen im Rahmen, wie es die Jugendlichen oder jungen Menschen dann auch gerne selber möchten, ne? Das wird spannend sein, dazu auch nochmal Ihre Ausführungen in der Studie zu lesen. Diese und alle anderen Themen, die jetzt auch angesprochen wurden, würden wir auch nochmal zusammenstellen in den Verlinkungen, in den Shownotes zum Podcast. Und da wird es natürlich auch nochmal was zu UNAST konkret und dann auch zum UFU zu lesen geben. Also mir bleibt ein herzliches Dankeschön an Frau Donges für das spannende Gespräch und die Einblicke in die Arbeit. Und genau, wir werden das sehr interessiert weiterverfolgen.
Ja, ganz herzlichen Dank meinerseits.